Ja, wir haben im vorigen Kapitel des Matthäus-Evangeliums viele Gleichnisse gelesen, erinnert ihr euch? Und die hatten einen Hauptpunkt. Gottes Reich wird wachsen. Es fängt klein an, zum Beispiel mit einem Samenkorn, aber am Ende verbreitet es sich in der ganzen Welt. Ein Mensch findet diesen Schatz und gibt alles dafür. Was für eine große Freude das ist. Wir lesen solche Geschichten oder hören davon und danach wollen wir natürlich wissen, wie kann das in unserem Leben passieren? Wo bleibt die Entdeckerfreude bei mir, wenn ich doch den Schatz von Gottes Reich gefunden habe? Wir kennen alle Situationen, wo sich bei anderen etwas tut, wo es bei anderen vorangeht, aber bei uns selber nicht. Ich habe mich zum Beispiel zu Beginn meiner Teenagerjahre immer gefragt, warum wachsen die anderen Kinder in meiner Klasse, sogar die Mädels, und ich zähle immer noch zu den Kleinen? Hat mich geärgert. Letztendlich klärte sich das Problem mit der Zeit von selbst. Im Zusammenhang des Glaubens hören wir oft die beeindruckenden Erlebnisse mancher Christen. Die klingen spannend, manchmal auch gefährlich. Ich weiß von einem Bruder in einer anderen Ortsgemeinde, der als Hochschullehrer ins Visier seiner Studenten kam. Irgendwann, ich glaube, 70er, 80er Jahre. Er kam ins Visier seiner Studenten, weil er hat durchblicken lassen, dass er an absolute Maßstäbe glaubte. Und sie ärgerten ihn, indem sie seine Adressdaten ausfindig machten und unzählige Zeitschriftenabos in seinen Briefkasten flattern ließen. Unter anderem das feste Fundament, hat auch drin gelesen und so die Gemeinde kennengelernt. Und hat in seinen aktiven Jahren viel gutes Material verfasst, um den Glauben gegenüber Skeptikern zu begründen. Er ist dadurch gewachsen. Jemand wollte ihn ärgern, aber es hat Gutes bewirkt. Vor kurzem hatten wir viele Jugendliche bei uns zu Besuch und das Wetter war überhaupt nicht günstig. Es hat heftig geschneit und es war kalt und trotzdem waren sie bereit, in der Stadt mit Singen ihren Glauben zu bezeugen. Das brauchte Mut als Investition. Oh, was, wenn irgendjemand da ist, der das nicht mag? Es ist gut gegangen, richtig gut. Und die werden das so schnell nicht vergessen. Und ich glaube, alle, die dabei waren, sind wieder ein klein wenig gewachsen. Wir wissen über die Jahre von vielen Familien, die viele Herausforderungen gleichzeitig schultern müssen, inklusive bestimmter gesundheitlicher Probleme. Kurioserweise zählen gerade die zu den treuesten Christen, die ich kenne. Und in ihrem Leben siehst du Wachstum. Anders als körperliches Wachstum geschieht solches Wachstum nicht automatisch. Überleg mal, haben wir nicht in unserer Zeit die besten Voraussetzungen, um unseren Glauben zu leben und weiterzukommen? Wir leben in Wohlstand, wir genießen noch relativ viel Frieden und Religionsfreiheit, während man anderswo mit Armut, Krieg und Verfolgung kämpft. Aber ausgerechnet dort, wo die Umstände schlimmer sind, da wächst Gottes Reich am schnellsten. Menschen, die schlechter aufgestellt sind als wir, sie legen eine enorme Entwicklung in ihrem Glauben hin. Es ist, als ob widrige Umstände wie Unkraut auf dem Weizenfeld sind, erinnert ihr euch an dieses Gleichnis von Jesus? Aber das Unkraut hält das Wachstum des Guten nicht wirklich auf. Man könnte fast denken, die Mühen, die Entbehrungen sind fast so etwas wie begünstigende Bedingungen. So als ob ein Sportler mit Rückenschmerzen, aber mit Durchhaltevermögen am Ende besser abschneidet als sein topfitter Kollege, der ein umfangreiches Fitnessprogramm durchlaufen hat, der gute Trainer hat und der eigentlich der Favorit sein müsste. Wir wollen den heutigen Abschnitt im Matthäus-Evangelium einmal unter diesen Gesichtspunkten betrachten. Was tun Menschen des Glaubens, um Wachstum persönlich zu erleben? Passiert es ihnen einfach so wie dem Teenager, der dann doch noch wächst? Oder haben diese Menschen etwas entdeckt, was in ihnen Gottes Kraft zum Wachstum umso mehr freisetzt? Olaf hat für uns die Stelle schon vorgelesen und wir sehen, Jesus ist längst kein Unbekannter mehr in der Gegend dort in seinem Heimatland. Sogar Herodes, der König der Provinz, hat von ihm gehört und das bedeutet nichts Gutes. Es bedeutet ungefähr so viel, wie wenn das Regime in einem autoritär regierten Land hört, dass jemand für Jesus auf die Straße geht. Du kannst dir vorstellen, was dann passiert. Herodes nun war Teil einer Familie, die schon unglaublich viel Blut vergossen hatte. Immer aus der Angst heraus, Macht zu verlieren. Eine geduldete Macht, denn eigentlich waren die Römer die Herren im Land. Die haben lediglich immer einem Provinzkönig gewisse Befugnisse zugestanden. Der Vater dieses Herodes, man nannte ihn der Große, er hatte sogar seine Frau und zwei Söhne aus Angst um seine Macht getötet. Und ihr erinnert euch, in Matthäus Kapitel 2 fliehen die Eltern von Jesus. Sie müssen fliehen nach Ägypten, weil Herodes der Große befohlen hatte, alle Kinder bis zum Alter von 2 Jahren zu töten. Ein neugeborener König, das durfte nicht sein. In unserer Geschichte heute haben wir es mit seinem Sohn zu tun, mit Herodes Antipas. Und er hat auch bereits Blut an den Händen. Er hat dem Leben von Johannes dem Täufer ein Ende gesetzt. Nun rückblickend berichtet uns Matthäus nun, wie das zugegangen ist. Johannes der Täufer hat, wie es sich anhört, einmal zu viel den Mund aufgemacht. Hat einmal zu viel die Wahrheit gesagt. War denn das nicht schon genug, den vielen Menschen, die zu ihm an den Fluss kamen, um sich taufen zu lassen, die Wahrheit zu sagen? Wir haben es von seinem Wirken schon in Matthäus Kapitel 3 gelesen. Warum musste er sich jetzt auch noch mit einem hochrangigen Politiker anlegen? Warum nicht die Bälle ein bisschen flacher halten und dafür ein ruhigeres Leben führen? Irgendjemand anders kann doch die richtig gefährlichen Aufgaben übernehmen, oder? Aber so hat Johannes nicht gedacht. Er sieht einen König, nicht irgendeinen weltlichen Herrscher, sondern einen König, der offiziell behauptet, sogar Teil des jüdischen Volkes zu sein. Und der einfach seinem Bruder Philipp die Frau ausspannt. Eine brisante politische Affäre, die hohe Wellen schlug. Ich meine, wäre das der Cäsar in Rom gewesen oder irgendjemand in einem Nachbarland, warum sich darüber aufregen? Könige machen das nun mal. Sie nehmen sich wen und was sie wollen. Skandale sind an Königshäusern etwas Alltägliches. Aber wenn jemand sagt, er wäre gläubig, dann kann man die Person mit einem anderen Maßstab messen. Und das hat Johannes getan. Er kannte das Gesetz Gottes und er hält es Herodes vor und sagt, es ist dir nicht erlaubt, diese Frau zu haben. Und was bringt es ihm ein? Herodes Antipas hält an dieser Beziehung weiter fest und dann nimmt Johannes fest. Zuletzt haben wir in Matthäus Kapitel 11 davon gelesen, wie Johannes schon im Gefängnis sitzt und aus dem Gefängnis heraus eine Anfrage an Jesus schickt und fragt, bist du der Retter? Was wird denn aus mir? Und Jesus lässt ihm ausrichten, es läuft eigentlich alles nach Plan. Wunder geschehen, das Reich Gottes wird verkündigt. Aber dieser Plan beinhaltete keine Freiheit für Johannes, sondern nimmt schlussendlich seinen Tod in Kauf. Ein hoher Preis. Wenn du über das Schicksal von Johannes nachdenkst, bist du vielleicht geneigt zu sagen, ich würde nie mit so hohem Einsatz spielen wollen. Ich mache doch schon genug für den Herrn. Und noch mehr Einsatz bringt nicht unbedingt mehr, wie man an seinem Beispiel gut sehen kann. Aber dieses Bild ist unvollständig. Es lässt sich nachweisen, dass Johannes bis zu seinem Tod und darüber hinaus eine Wirkung für das Reich Gottes hatte. Klar, die vielen Menschen, denen er schon vorher gepredigt hatte, viele von ihnen gingen weiter mit Jesus. Johannes war und blieb beliebt. In Matthäus 14, Vers 5 steht geschrieben, er, Herodes, wollte ihn töten, fürchtete aber das Volk, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Und das erkaufte dem Täufer ein bisschen Zeit. Und auch in der Zeit seiner Gefangenschaft müssen interessante Dinge passiert sein. In einer Parallelstelle im Markus-Evangelium Kapitel 6 heißt es ab Vers 19, Herodias, das ist die neue Frau von Herodes, ne? Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie vermochte es nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Hättet ihr das gedacht? Klingt, als ob Herodes sogar gewisse Sympathien für diesen Täufer hatte. Aber bei Matthäus steht klipp und klar, er wollte ihn töten. Wir sehen hier nicht einen Widerspruch in unserer Bibel, sondern wir sehen hier einen Mann mit geteilten Herzen. Tatsächlich kann man sagen, war dieser König ferngelenkt. Denn wie wir gehört haben, war es seine neue Frau Herodias, die nur auf einen günstigen Moment gewartet hat, ihren Gemahl dazu zu bringen, den unbequemen Propheten endlich aus der Welt zu schaffen. Eine Geburtstagsparty, der bezaubernde Tanz seiner Tochter, sicherlich eine gewisse Portion Alkohol, das alles reichte, um bei ihm endlich einen Wunsch frei zu haben. Die Tochter berät sich mit ihrer Mutter und die fordert den Kopf des Propheten auf einem Silbertablett. Im Übrigen, das ist eine von zwei Geburtstagsfeiern, die in der Bibel erwähnt sind. Und interessanterweise wird auf beiden Geburtstagsfeiern Blut vergossen. Das liefert den Teil einer Argumentation, mit der eine bekannte Religionsgemeinschaft hierzulande begründet, warum sie das Feiern von Geburtstagen strikt ablehnt. Nun, ich glaube nicht, dass das die Hauptlehre aus der Geschichte ist. Die Lehre ist vielmehr, dass wir erkennen, wie sich das mutige Einstehen für die Wahrheit lohnt, selbst in solchen extremen Fällen. Ja, inwiefern hat es sich denn gelohnt? Nun, der Täufer war lange genug im Gefängnis, um offenbar sogar mit Herodes viele Gespräche zu führen. Und nicht nur mit ihm, da bin ich sicher. Wie sonst lässt es sich erklären, dass wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, Vers 3, Menschen erwähnt finden, die aus dem Umfeld von Herodes stammen und die nun Jesus dienen? Lukas schreibt von Johanna, die Frau Chusas, eines hohen Beamten von Herodes Antipas, Susanna und viele andere, all diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit ihrem Besitz. Bestimmt hatte der Täufer Anteil daran, dass diese hochstehenden Menschen zu Jesus fanden, so wie wir ja auch später bei der Gefangenschaft von Paulus lesen, dass viele Menschen aus dem Umfeld des römischen Kaisers von Jesus hörten. Und wisst ihr, was besonders cool ist? Das ist mir nie vorher aufgefallen. Nachdem Lukas diese gläubig gewordenen Leute vom Hof des Herodes erwähnt hat, lässt er das Gleichnis vom Sämann folgen, welches wir ja schon kennen. Also ein kleiner Same und so eine große Wirkung. Das Wort unter Einsatz des eigenen Lebens ausgesät. Nein, das Leben von Johannes war nicht umsonst. Und im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 24, übrigens, Johannes erwähnt den Herodes mit keiner Silbe. Dort steht dieses schöne Wort: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es sehr viel Frucht. Interessante Verheißung. Johannes fühlte sich zuletzt bestimmt sehr alleingelassen, aber er war nicht allein. Die Party von Herodes für Herodes ist längst vorbei. Die Party für Johannes hat noch nicht einmal begonnen. Sie kommt erst noch und sie wird so viel besser sein. Auf der anderen Seite stellen wir uns mal die vielen, vielen Menschen vor, die sicherlich die Mehrheit der Menschheit bilden. Menschen, die einfach versuchen, ein unbehelligtes Leben zu führen. Sie zahlen brav ihre Steuern, sie nehmen die Umstände hin. Sie versuchen nie irgendwie Ärger zu verursachen, einfach nur ein ganz normales Leben führen. Ich glaube, solche Menschen kommen irgendwann mal an den Punkt, wo sie sich fragen, wofür lebe ich? Wo sie nur noch die Leere und die Einsamkeit fühlen. Vielleicht müssen wir uns das gar nicht vorstellen. Vielleicht empfindet das ja der eine oder andere gerade so in seinem Leben. Alltag fühlt sich immer zwar langweilig, aber irgendwie auch sicher an. Die normalen Abläufe, die wir kennen. Und ich will nicht verstanden werden als einer, der sagt, geh und suche bewusst nach Ärger. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist eher der, geh mal nicht jeder Herausforderung des Glaubens aus dem Weg, sondern bleibe bewusst auf dem Weg des Glaubens. Wie lässt sich das umsetzen? Es ist wie mit Neujahrsvorsätzen, die oft viel zu hoch gesteckt sind und ich wette, die jetzt Mitte Januar schon größtenteils wieder aufgegeben wurden. Der Weg zu einem neueren, stärkeren Glauben beginnt nicht mit gewagtem Aktionismus und er beginnt auch nicht einfach mit einer Art von Schockstarre. Unser Text in Matthäus geht ja weiter und wir werden heute und für das nächste Mal, wenn ich drüber rede, einige dieser kleinen, aber entscheidenden Schritte sehen. Zunächst lesen wir hier, dass die Botschaft vom Tod des Täufers auch Jesus erreicht und er tut was total Menschliches und Nachvollziehbares. In Matthäus 14, Vers 13 lesen wir, als Jesus das hörte, zog er sich zurück Er fuhr mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort allein zu sein. Ganz allein war er nicht. Auch hier können wir wieder aus einem Paralleltext ergänzen. In Markus 6 heißt es ab Vers 31, da lesen wir folgende Worte von Jesus an seine engsten Freunde. Los, kommt mit an einen ruhigen Ort, nur ihr allein, und ruht ein wenig aus. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort allein zu sein. Das braucht man mal. Es war viel zu viel los, dann diese Nachricht vom Tod, das will verarbeitet werden. Das hätte jetzt eine schöne, ruhige Zeit werden können. Gemeinschaft unter engen Freunden genießen, sich austauschen über alles, was passiert ist, und einander ermutigen. Aber es kommt anders. Die Menschen hatten gesehen, in welche Richtung das Boot abfuhr. Und die Landkarte des Sees vom Genezareth ist sehr einfach. Du läufst einfach rum den See rum. Und genau das haben die Menschen gemacht. Als die Reisegesellschaft anlegt, sind sie schon alle da. Nicht Dutzende oder Hunderte. Nein, es ist eine große Menge, erzählt Matthäus. Etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder, heißt es wortwörtlich. Und wenn man das so liest, bei Olaf war es besser übersetzt, aber wenn man das so liest, da denk nicht, das bedeutet, dass all diese Männer ihre Frauen und Kinder daheim gelassen hätten. Nein, im Gegenteil, die waren dabei. Du kannst die Zahl 5000 also gerne noch mal 3 oder gar mal 4 nehmen. Das gibt dir ein besseres Bild, wie viele Leute da waren. Damit wir uns das irgendwie vorstellen können, das wäre so, als ob die Hälfte der größten Plattenbausiedlung unserer Stadt dort am Ufer versammelt wäre. Für die damaligen Verhältnisse wären das die Einwohner vieler Städte und Dörfer zusammengenommen gewesen. So war das nicht geplant, oder? Wie reagieren wir, wenn unsere Pläne durchkreuzt werden? Da ist ein Sonntagnachmittag, du wolltest dich eigentlich ausruhen, Kraft für die neue Woche tanken, aber es wäre auch lohnenswert, sich nochmal aufzuraffen, ein paar Kilometer weit zu fahren, um Menschen anderswo in ihrem Glauben zu ermutigen. Das fühlt sich unbequem an, aber es kostet nicht dein ganzes Leben, mal ehrlich. Es ist nur ein kleiner Schritt, aber auch der lohnt sich. Ja, sie legen an und Jesus, ich kann mir vorstellen, er sagt, unser Kurzurlaub muss warten. Wir müssen uns diesen Menschen widmen und das tut er voller Mitgefühl. Und das dauert bis zum späten Nachmittag. Reicht das jetzt endlich, denken die Jünger? Haben wir jetzt nicht mal genug getan? Und als es Abend geworden war, berichtet Matthäus weiter, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Stunde ist schon fortgeschritten. Entlass das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Das klingt vernünftig. Auf Wiedersehen, liebe Leute. Bei wem genau sich die Leute noch Speise kaufen sollen, das bleibt offen. Ich stelle mir vor, dass auch viele Bäcker und Bauern unter der Volksmenge waren, auch alles hatten stehen und liegen gelassen, um Jesus zu treffen. Aber Jesus nennt noch einen viel naheliegenderen Grund, warum die Leute nicht weggeschickt werden müssen. Er sagt zu ihnen, sie haben nicht nötig hinzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Hätten wir noch nie im Matthäus-Evangelium gelesen, so müsste diese Aussage bei uns auf totales Unverständnis stoßen. Hätten die Jünger noch nie etwas mit Jesus erlebt, dann müssten sie sich jetzt zu Recht fragen, ob ihr Rabbi den Verstand verloren hat. Aber der gleiche Jesus hatte sie vorher ausgesandt und ihnen Vollmacht gegeben, sodass sie auch zu Dingen fähig waren, die kein normaler Mensch aus eigener Kraft tun kann. Sie hatten die Vollmacht bekommen, Menschen zu heilen. Aber das scheinen sie vergessen zu haben. Oder sie denken vielleicht, Kranke heilen ist leicht, zehntausende Menschen einfach so zu speisen, das ist aber unmöglich. Und hier sind wir an einem wichtigen Meilenstein angekommen. Diese Begebenheit hier ist so wichtig, dass sie in keinem der 4 Lebensberichte über Jesus fehlt. Ihr wisst, die 4 Berichte, die wir in der Bibel haben, unterscheiden sich in manchen Details. Aber diese Begebenheit ist überall drin. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, sie alle beschreiben das angestrengte Suchen nach einer Lösung. In Markus 6, 37 steht die Frage, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Wenn du einen Denar als typischen Lohn für einen Tag Arbeit nimmst, dann besagt diese Schätzung, dass man ungefähr ein halbes Jahreseinkommen bräuchte. Und selbst dann, sagt einer der Jünger, reicht es nicht, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig nehme. Das steht bei Johannes. Also diese Idee ist nicht umsetzbar. Aber dann stellt Jesus eine interessante Frage. In Markus Kapitel 6, 38 heißt es, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht. Und als sie es erkundigt hatten, sprachen sie 5 und 2 Fische. Alle 4 Evangelien berichten von genau diesen 5 Broten und 2 Fischen. Aber überlegt mal, hätte Jesus nicht das, was er nun vorhatte, auch mit 0 Broten und mit 0 Fischen tun können? Der Gott, der die Welt aus dem Nichts geschaffen hat, hätte er das tun können? Wir sehen, ob ihr wach seid. Er nickt. Gut. Aber das macht Jesus nicht. Er fragt nach dem, was da ist. Interessant, oder? Matthäus, Markus und Lukas geben keinen Kommentar ab, woher diese wenigen Nahrungsmittel kommen. Bei Johannes Kapitel 6, Vers 9 steht noch eine Zusatzinfo. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das unter so vielen? Lasst uns mal kurz darüber nachdenken, was hier gerade passiert. Die Erwachsenen zerbrechen sich den Kopf, finden aber keine Lösung. Aber irgendein Kind sagt, ich hätte da was dabei, ihr könnt es gerne haben. Ich gehe mal davon aus, dass es so war. Ich stelle mir nicht vor, dass sie einfach dieses Kind genommen und ihm das weggenommen haben. Ich stelle mir das so vor, dass hier wirklich ein Kind da ist und sagt, ich hätte da was dabei, ihr könnt es gern haben. Aber wie lautet der Kommentar der Erwachsenen? Was ist das unter so vielen? Und ich denke, wenn Jesus nicht speziell nachgefragt hätte, was da ist, sie hätten den jungen Mann gleich wieder weggeschickt. Immer mal kommt es vor, dass die Kleinen nicht ernst genommen werden. Aber Jesus sieht diesen Knaben und das macht den Unterschied. Er nimmt etwas Kleines, etwas Unzureichendes und er macht daraus etwas Großes. Zurück in unseren Text, Matthäus 14, ab Vers 18, Jesus sprach, bringt sie mir hierher, also die 5 Brote und die 2 Fische. Bringt sie mir hierher, und er befahl dem Volk, sich in das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach und gab den Jüngern die Brote, die Jünger aber gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt, und sie hoben auf, was übrig blieb an Brocken, 12 Körbe voll. Mit übernatürlichen Wundern wie diesem kann die Religionskritik unserer Tage nicht viel anfangen. Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Gelehrten anfingen, alternative Erklärungen für dieses Speisungswunder zu suchen und zu verbreiten, da meldete sich noch die eine oder andere mutige Stimme unter den konservativen Theologen. Eine dieser Stimmen war Karl Friedrich Keil. Karl Friedrich Keil ist eher für seine Kommentare zum Alten Testament bekannt, aber er hat sich auch zu neutestamentlichen Texten geäußert und Matthew aus Altenburg war so nett, mir mal einen Auszug aus seinem Kommentar mitzugeben. Und ich lese euch mal einen Auszug des Matthäus-Kommentars von Karl Friedrich Keil vor und hört mal, er hat sehr passende Worte zu sagen. Er schreibt, die neuere Kritik, die von der dogmatischen Leugnung der Wunder ausgeht, hat auf verschiedentliche Weise versucht, dieses Wunder wegzuerklären. Teils durch die Annahme, dass Jesus durch sein gastfreundliches Beispiel die gelagerten Volkshaufen veranlasst habe, ihre mitgebrachten Brotkörbe zu öffnen und von ihren Vorräten denen, die nichts hatten, das zur Sättigung Erforderliche mitzuteilen. Teils durch das Auskunftsmittel von Schenkel, dass Jesus die Menge mit dem himmlischen Lebensbrote so reichlich gespeist, dass sie darüber das Essen und Trinken vergessen hätte, dazu aber noch ihre mitgebrachten oder in der Eile herbeigeschafften Mundvorräte andächtig geweiht habe. Und er geht weiter und schildert mehrere Deutungen und sagt zum Schluss, alle diese Versuche scheitern schon an der Einstimmigkeit der 4 evangelischen Berichte. Und vollends an der Rede Jesu in Johannes 6, welche die wunderbare physische Speisung zur geschichtlichen Grundlage hat und die Tatsächlichkeit des Wunders bezeugt. Also wir sehen, ähnlich schon wie beim Stern von Bethlehem und bei vielen anderen übernatürlichen Zeichen, wird auch hier versucht, das Übernatürliche natürlich zu machen. Und dagegen hat der Protestant Keil mit Recht protestiert. Wenn was bliebe von dieser Geschichte der Speisung der 5000, wenn man so einer Denkrichtung folgt. Das wäre dann nicht mehr als eine Story über Gastfreundschaft mit einer Moralbotschaft, die sagt, hey, macht es auch so, teilt mit anderen, Nein, wir sehen hier vielmehr, was für einen König wir haben. Er sieht unsere kleinen Anfangsversuche, die eigentlich zum Scheitern verurteilt sind. Er sieht, dass das, was wir haben, nicht reicht. Aber er nimmt es und er macht mehr daraus. Liegen nicht auch für uns Aufgaben, die schier unlösbar scheinen? Und die Lehre dieser Geschichte sollte einfach sein, bring dem Herrn deine 5 Brote und deine 2 Fische. Klopf an, er öffnet die Tür. Und wenn du vielleicht jemand anders im Reich Gottes etwas Kleines tun siehst, dann rede es nicht klein. Wie wird das aussehen, wenn Gott dann doch was Großes draus macht? Amen.